Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen in meiner Sendung Smürek trifft, in der ich Menschen treffe, die in Potsdam was bewegen. Mein heutiger Gast trägt meinem Bewegungsdrang Rechnung, denn er läuft mit mir. Das finde ich super. Und ist gut, ich habe bisher für die Sendung eigentlich so viel in Cafés gesessen, auf Bänken auch oder manchmal im Büro. Gelaufen bin ich nicht so oft und heute kann ich es während meiner Arbeit tun, dank meines heutigen Gastes. Und Sie werden es jetzt natürlich auch ein bisschen an meinem Atem hören, wir gehen ein bisschen bergauf schon mal. Er ist der künstlerische Leiter des Collegium Musicum Potsdam. Dirigent und Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam und dazu noch Chefdirigent eines klassischen Orchesters, das nicht in Potsdam sitzt, nicht in Deutschland, nicht in Europa, sondern in Südamerika. Genau in Brasilien. Wie das alles unter einen Hut geht, besprechen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen meinem heutigen Gast, Knut Andreas. Hallo.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Ich bin schon außer Puste, warum das denn?
Ja, das frage ich mich auch. Der Berg ist noch nicht zu Ende.
So ein Quatsch. Also, wir kennen uns schon ziemlich lange. Wie gut, das wird sich heute zeigen, aber in allererster Linie können wir das Du benutzen, ne?
Natürlich.
Hallo Knut, wir sind am Rande des Potsdamer Waldgebiets und eigentlich schon mittendrin. Wir sind in der Waldstadt losgelaufen. Ich könnte jetzt sagen, man kann den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, aber das ist ja Quatsch, wir sind ja schon mittendrin. Als ich die Idee mit einem Waldspaziergang ins Spiel gebracht habe, hast du die Ravensberge erwähnt. Warum?
Na, es führt mich zurück in meine Kindheitszeit. Denn ganz in der Nähe der Ravensberge bin ich groß geworden, nämlich sogar im Ravensbergweg. Und dann dachte ich, wenn wir schon spazieren gehen, dann gehen wir doch mal auf diesen alten Spuren in Richtung Ravensberg und schauen mal, ob die schöne Aussicht, die man von da oben genießen kann, im Moment möglich ist. Es hängt nämlich immer davon ab, wie hoch die Bäume gerade gewachsen sind, beziehungsweise ob sie geschnitten worden sind. Und das werden wir heute mal testen.
Wir testen, ob die Bäume geschnitten worden sind. Wir gehen Richtung Ravensberge. Wann warst du das letzte Mal auf diesen Hügeln?
Ich kann es in Jahren gar nicht sagen. Es ist viel zu lange her. Hier im Wald bin ich zwar öfter mal unterwegs. Die Pandemiezeit hat uns ja zu vielen Spaziergängen aufgerufen. Aber bis hoch auf den Ravensberg bin ich lange nicht gelaufen. Das ist bestimmt 5, 6 Jahre her.
An was erinnerst du dich noch, wenn du an da oben denkst?
Naja, der berühmte Feuerwachturm steht natürlich da. Mhm. Neben dem schönen Ausblick, den man genießen kann. Der Feuerwachturm steht dort, ich weiß gar nicht, ob er noch in Benutzung ist. Kürzlich gab es mal einen Zeitungsartikel über dieses Objekt, in dem tatsächlich, weiß nicht, bis Anfang der 90er Jahre, bin ich überfragt, tatsächlich eine Person saß und darauf achtete, dass kein Feuer im Wald ausbricht.
So ganz allein?
Ganz allein.
Nicht schlecht. Das ist ja eigentlich mal ein Job, oder? Für 1, 2, 3 Tage könnte man es mal machen.
Ja, wenn man mal so 2, 3 Tage Ruhe braucht bestimmt, aber danach weiß ich nicht, ob man es genießt.
Ja, wenn man immer so tief im Leben steht und so viele Dinge macht, dann hat man immer Sehnsucht nach dem, was man nicht hat. Das wäre dann in dem Fall eine Ruhe auf dem Feuerwachturm. Dann wollen wir mal in die Berge gehen. Klingt witzig. Potsdam und Berge bringen wir eigentlich gar nicht zusammen, aber es gibt auch eine kleine Bestätigung dieser Bergidee. Wir haben ja auch einen Bergführer in Potsdam. Kennst du den?
Den kenne ich nicht.
Das ist so ein Taschenbuch. Da sind die Hügel und Berge in Potsdam beschrieben, wo man hingehen kann und Ausblick hat.
Fantastisch. Was es für herrliche Bücher über Potsdam gibt. Neulich hatte ich ein schönes Buch in der Hand über den Brauhausberg und über die Geschichte des Brauhausbergs. Das ist noch gar nicht so alt, vor 1, 2 Jahren, glaube ich, erschienen. Von Gernot Neubauer. Ganz interessantes Buch mit tollen Abbildungen und ja, erzählt die Geschichte nur des Brauhausbergs.
Interessant. Zum Thema Wald habe ich ein schönes Zitat von Anton Tschechow. Soll ich es mal sagen?
Bitte.
Eine rhetorische Frage. Und in den Wald gehe ich, um meinen Verstand zu verlieren und meine Seele zu finden. Wie ist es bei dir, lieber Knut? Warum gehst du in den Wald?
Genau so. Abschalten. Auf andere Gedanken kommen. Ist auch ein schöner Moment so für Kreativität. Und im Ernstfall lässt man dann mal sämtliche technischen Geräte schön zu Hause, damit kein Telefon klingelt und man nicht permanent aufs Handy guckt, sondern mal den Geist und den Kopf frei hat.
Das ist schon gut, ne?
Das ist fantastisch.
Ich war vor einiger Zeit mal am Tegernsee eingeladen zu so einem kleinen Waldbadeseminar. Da ging es darum, Aufmerksamkeit zu lernen. Ja? Also gar nicht so viel ums Laufen, um schnell irgendwo ankommen oder irgendwie durchlaufen, irgendwo hinzukommen, sondern einfach ums Dasein, sehen und wahrnehmen. Vielleicht fällt dir das. Ist es vielleicht sogar eine Voraussetzung, die man fürs Dirigieren benötigt?
Unbedingt. Hören, also akustische Wahrnehmung, neben der optischen ist ja das A und O des Dirigenten. Und gerade wenn wir jetzt hier laufen, weiß nicht, ob es unser Mikrofon mit aufnimmt, ja. Wir hören sehr viel Vogelgezwitscher, ja. Was wir so im Hintergrund hören. Wir können aber auch bewusst drauf hören. Und der Ornithologe würde uns jetzt sogar sagen können, welcher Vogel hier singt. Da bin ich überfragt. So viel Ornithologie Habe ich leider nicht mitgenommen in der Ausbildung.
Aber es ist insgesamt, glaube ich, ganz schön, ne? wenn man eben nicht nur in Gedanken woanders ist, sondern vielleicht dann auch mitten im Wald. Also wenn man auch dabei bleibt. Wir können ja mal hier gucken. Guck mal, wir gucken uns jetzt mal hier dieses Moos an. Ne? Und dann, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, kann man wahrscheinlich viele Dinge entdecken, die man sonst nie sehen und wahrnehmen würde.
Mhm, du siehst, fängst mit Form und Strukturen an. Du siehst eine schöne Farbgebung. Wir sehen ja so ein leichtes Grün. Hervor, es ist übrigens das einzige Grün im Moment, was wir
deswegen ist es auch so schön, ne?
Ist schön, ja. Wir freuen uns auf bald mehr Grün. Mhm. So, an manchen Ecken sieht man so ganz kleine Knospen hier schon kommen.
Also dieses genaue Hingucken ist, glaube ich, was ganz Fantastisches, ne? Also insofern kann man das jetzt auch genießen. Und wenn jetzt nicht während des Interviews, dann machen wir es auf dem Rückweg. Wir müssen jetzt auch ein bisschen konzentrieren. Der Wald ist ja auch gut für Sport, Bewegung in der frischen Luft. Wie viel Zeit nimmst du dir dafür?
Ach, viel zu wenig, ehrlich gesagt. Was ich schon recht viel mache, ist auf dem Fahrrad sitzen. Das heißt, wenn ich zur Arbeit nach Berlin radel oder einfach mal eine Radtour übers Land mache. Und dann ist das ein bisschen mit Aktivität und Sport verbunden. Aber die Zeit, die dafür zur Verfügung steht, ist eigentlich wie immer viel zu gering.
Wir sehen jetzt vor uns, wir müssen es beschreiben oder wir dürfen es beschreiben, weil die Menschen am Radio das jetzt nicht sehen können, einen Baum. Der ist hier einfach umgefallen.
Mitten auf dem Weg. Wahrscheinlich noch ein kleiner Sturmschaden, würde ich sagen, in Anführungszeichen.
Genau. Und während da oben der Specht klopft, den man jetzt vielleicht nicht hören konnte, aber der jetzt auch so ein bisschen eine kleine akustische Rolle spielt, gehen wir einfach jetzt hier drum rum. Und deshalb hören Sie jetzt mal Musik, damit wir jetzt in Ruhe hier drum rum gehen können. Musik ist immer ausgesucht von meinem Interviewgast, von meinem Gesprächspartner. Du hast dir Gedanken gemacht, was möchtest du hören?
Wir hören einfach mal so einen richtig schönen abgehangenen Pop-Titel der, ich glaube, 80er Jahre. Aber das hängt ein bisschen damit zusammen mit dem Ort, wo wir hier sind und den 80ern, in denen ich so groß geworden bin. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben schon das eine oder andere Mal regelmäßig, ehrlich gesagt, eher Berliner Westradio gehört. Und da liefen dann tolle Titel. Und einen, den ich so in Erinnerung habe, ist von Sandra, Everlasting Love. Und den hören wir jetzt einfach mal.
Das machen wir. Und bist du auch ein Mensch gewesen, der dazu getanzt hat, oder warst du eher der Hörer?
Oh, ich glaube, viel getanzt habe ich nicht, aber ich habe bestimmt fürchterlich falsches Englisch mitgesungen, weil man konnte ja gar kein Englisch, aber wollte mitsingen. Also hat man die blödsten Wortkonstruktionen gefunden, um irgendwie mitzusingen. Heute verstehe ich sogar den Text.
Ja, genau. Und ich glaube, auch mit dem Schreiben war lustig. Ich hatte nämlich damals so einen Index gemacht für meine Tonbandkassetten. Und dann habe ich immer irgendwie aufgeschrieben, nach meinem Hörwortschatz, wie das Ding da in Englisch oder wie der Titel heißt. Aber das war, glaube ich, ganz schräg.
Das wird wahrscheinlich ähnlich schräg gewesen sein wie mein mitgesungener Text bei Sandra, Everlasting Love.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zurück in der Sendung Smürek trifft. Heute aus dem Wald mit meinem Waldgast Knut Andreas. Wobei Waldgast natürlich nicht mehr als eine humorvolle Bezeichnung sein kann. Denn er hat eine Menge Funktionen. Da reden wir jetzt mal ein bisschen drüber. Knut, fangen wir in der Kindheit an. Du bist in Potsdam aufgewachsen. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was fällt dir als erstes ein?
Das Haus meiner Eltern mit Garten. Eine gewisse Idylle, in der man da aufgewachsen ist. Hier in Waldnähe, nämlich genau in dem Wald, in dem wir ja gerade herumlaufen. Mit der Schule am Wald und mit der Musik, die irgendwann ins Leben kam. Dass ich mir so überlegte, dass ich dann doch ganz gern Instrument lernen wollte. Und der Weg zur Violine führte.
Wo kam denn die Musik her, die in dein Leben kam? War das üblich, dass ihr Musik gehört habt zu Hause, oder wart ihr auf Konzerten? Warst du mal mit auf einem Konzert? Oder?
Ja, also Musik haben wir sehr viel gehört. Nicht nur Klassik, eher querbeet. Mein Großvater, der zu DDR-Zeiten Kunstmaler war, bei ihm lief im Atelier grundsätzlich klassische Musik von früh bis spät, was ein Kinderohr manchmal auch genervt hat, aber auch ein gewisser Einfluss war. Und der Wunsch kam irgendwann so aus mir heraus, so genau begründen kann ich es kaum, ein Instrument lernen zu wollen. Und eigentlich sollte es das Klavier werden, aber es wurde es zunächst nicht. Es ging erst mal zur Geige. Meine Eltern selbst sind jetzt keine Musikerberufe. Und trotzdem kam es dazu.
Wann war das? Also wann war dieser Wunsch entstanden, da Musik, mit wie vielen Jahren?
Ja, so 8, 9 Jahre war ich alt. Eigentlich viel zu spät, man soll ja viel früher anfangen.
Ja, aber
nun ging es eben mit 8, 9 los.
Ja, hat ja auch noch funktioniert, wie wir sehen können.
Ja, ging dann doch ganz gut.
Gut, wie ging es dann weiter, als du dann gelernt hast, vielleicht in 2, 3 Sätzen deinen Werdegang noch?
Ja, im Zentrum bleibt Potsdam. Schulzeit, mein erstes Studium auch in Potsdam gemacht. Und dann ging es in Etappen via Leipzig bis München. München dann die Promotion geschrieben. Ging es mal für ein paar Jahre nach Neubrandenburg als Assistent des GMDs zur Philharmonie. Und Zentrum bleibt, ist und bleibt aber doch Potsdam. Bei allem Ausstreuen in die verschiedenen Richtungen.
Wenn du sagst, deine Eltern haben nicht in musikalischen Berufen gearbeitet, haben die diskutiert? Also fanden die das gut, dass du in die Musik gehst? Oder wollten die sagen, mach doch, sagt man da auch mal was Richtiges? Also bei den Schauspielerberufen hat man das ja oft, ne?
Ja, das sagt man bei den Musikerwünschen auch. Mach doch was, womit du Geld verdienst. Das habe ich schon durchaus gehört. Und die Ideen reichten und die Wünsche reichten von Medizin über Jura bis zu also den wirklichen Berufen, ne, des Lebens und Musik. Ja, wer weiß. Und in der Tat, es ist ja auch schwierig, mit Musik seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es kann klappen, es muss nicht klappen. Man sollte immer zumindest einen Plan B in der Tasche haben, wenn man sich auf so einen künstlerischen Beruf, sei es Schauspiel oder Musik, einlässt.
Was war dein Plan B?
Na, der Plan B war zunächst mal, in den Lehrberuf dann zu gehen.
1998 hast du das Collegium Musicum übernommen. Wir springen jetzt mal in das Jahr 98. Die Arbeit von dem Kollegium wurde auch von der Landeshauptstadt Potsdam mit dem Ehrenpreis für kulturelles Engagement ausgezeichnet. Sag mal unseren Hörerinnen und Hörern, was das ist, Collegium Musicum, was kann das? Und was ist die Idee dahinter?
Ein Orchester, das Amateurmusiker, professionelle Musiker miteinander vereint, unter dem Aspekt, gemeinsam Musik zu machen, und zwar ehrenamtlich. Gibt keine Honorare für die Musiker, aber die Freude am gemeinsamen Musizieren verbindet, und zwar auch generationenübergreifend. Das geht von Anfang 20 unseren jüngsten Musikern los, und ich darf verraten, dass die Ältesten über 80 sind.
Nicht schlecht. Das ist auch die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du kümmerst dich ja auch insbesondere um alte und auch um junge Menschen, was die Musik betrifft. Kannst du mal erklären, wie du das machst?
Nehmen wir ein Beispiel, ein Projekt des Orchesters, das pandemiebedingt ein bisschen pausieren musste, aber wir hoffen es dieses Jahr wiederbeleben zu können. Das heißt Sinfonieorchester für Senioren. In diesem Projekt spielen jetzt nicht Senioren im Orchester mit, das machen sie bei uns sowieso, sondern wir machen Konzerte in bestimmten Rahmen für all diejenigen Menschen, pflegebedürftigen Menschen, die aus eigener Kraft heraus nicht mehr zu einem Konzert aufbrechen können, weil sie im Pflegeheim Betreuung brauchen und ohne ihre Betreuer gar nicht von A nach B kommen würden. Und die laden wir ein, in Kooperation mit vielen Pflegeeinrichtungen zu uns in den Probensaal zu kommen, der wunderbar Rollstuhl- und behindertengerecht ist, und eine Stunde Musik live zu erleben. Mal außerhalb der normalen Wände, der üblichen Wände, in denen sie leben, einmal rauszugehen und ein großes Orchester, groß besetzt, zu hören.
Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte, weil man ja, glaube ich, da auch eine wahnsinnig gute Energie spürt und dann so viel zurückkriegt, glaube ich, ne? Auch.
Geht auch recht nahe, ehrlich gesagt, auf beiden Seiten. Ich erinnere mich an viele Gespräche mit den älteren Menschen, die mir erzählt, dass sie jahrelang nicht mehr im Konzert gewesen sind, wie viele Erinnerungen die Musik wachgerufen hat. Wir haben auch viele Gäste dabei, die dement sind. Und da weiß man ohnehin, dass Musik besonders abgespeichert ist und besonders aufruft und Emotionen wachruft, bis hin zu einer immensen Textsicherheit, die an Demenzerkrankte aufweisen, wenn sie dann mitsingen können. Die können Texte auf einmal von Operettentiteln mitsingen. Da könnte ich keine zwei Sätze aufsagen. Aber das ist auf einmal im Speicher noch da. Und das führt zu ganz positiver Energie. Und es geht uns auch nahe auf der Seite des Orchesters und der Musiker, weil man denkt natürlich auch an seine eigenen Eltern und Großeltern, an Verstorbene. Man weiß, dass man vielleicht, dass die Damen und Herren, einige, die man jetzt im Konzert sieht, vielleicht das letzte Mal gesehen haben wird. Und das ist ein sehr schöner Moment, aber auch ein Moment, der auf beiden Seiten, Publikum wie Orchester, sehr nahe geht.
Wenn man sich darüber informieren möchte oder seine Eltern gern mal dahin schicken möchte, wo kann man das tun, wenn es...
Am besten über die Homepage des Orchesters mal schauen. Ja. Da stehen
sagst
die
Termine.
Ja, www.cm-potsdam.de. Da gibt es Übersichten zu den Veranstaltungen und Konzerten. Es ist im Moment etwas wenig. Das hat noch mit unserer geliebten Pandemie zusammen. Aber in der Regel stehen dort die Termine.
Ich habe es gefragt, weil es irgendwie Lust gemacht hat, während du gerade drüber gesprochen hast. Also ich finde, jeder hat ja den ein oder anderen alten Menschen in seinem Leben und vielleicht kann man da ja mal eine Freude machen damit. Das ist doch eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Wir gehen mal von der Musik weg, während wir durch den Wald gehen und gleich wieder einen Hügel hoch. Ich kündige es schon an. Im Fall meiner Atmung wird wieder so ein bisschen komisch. Du bist Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam. Wie wird man Honorarprofessor und um welche Gebiete kümmerst du dich da?
Die Gebiete sind Musikwissenschaft oder Musikgeschichte und Musikmanagement. Das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren in dieser Funktion und habe davor viele, viele Jahre im Studiengang Kulturarbeit als Dozent unterrichtet und gelehrt. Und daraus wurde dann zur großen Freude diese Honorarprofessur.
Das ist eine schöne Geschichte. Wie lange bist du da jetzt schon oder in dieser Funktion?
Ich kann es in Jahren aus dem Kopf gar nicht genau sagen. Ich glaube, seit 2017 in der Funktion als Honorarprofessor und davor waren es bestimmt 4-5 Jahre mindestens als Dozent.
Du hast also viele interessante Lehren, Filmmusik, Natur und Musik, Musik und Sprache, Musik in totalitären Systemen, was ja auch gerade aktuell in die Zeit ganz gut passt, oder Potsdam und die Westgruppe der Sowjetarmee. Ich kann mich entscheiden. Worüber wir jetzt sprechen wollen, kann ich mich eigentlich nicht entscheiden. Und deswegen, mir fällt ein, ich war bei einem Konzert in Kramnitz mal. Da hast du Musik aus der DDR und auch aus der Sowjetunion gespielt. Das war vor der Pandemie und vor allem vor dem Krieg in der Ukraine. Es war auch Musik aus totalitären Systemen. Was zeichnet diese Musik eigentlich aus? Was ist das Besondere an dieser Musik?
Besonders oder auszeichnend, ist schwierig zu beantworten. Die Wahl auf die Musik ist eher gefallen unter historischem Aspekt, um zurückzuschauen und zu sehen, welche Musik entstand zu dieser Zeit in der DDR beziehungsweise auch in der Sowjetunion. Unter welchen politischen Umständen, auch mit welchen politischen Bezügen. Und wir haben eine historische Reise unternommen, die weder bewertend sein sollte, noch das Ansinnen verfolgte, irgendetwas zu loben oder hervorzuheben. Ganz im Gegenteil. Wir sind anhand oder mit der Musik zurückgereist und haben natürlich dadurch auch Musik gehört, die sonst heute nirgendwo mehr erklingen würde. Ja. Das Material steht bei uns im Orchesterarchiv. Das haben wir nie weggeschmissen, weil ich mir dachte, das ist irgendwie ja bei aller politischer Einbindung doch auch Zeitgeschichte und Musikgeschichte. Und insofern ist das Material nicht verschwunden, nicht in den Papierkorb gewandert. Wir haben es zu diesem besonderen Anlass einmal herausgezogen. Hat auch mit dem Ort zu tun. Kramnitz Casino, das Westgruppe hast du gerade erwähnt, Sowjetunion. Und unter diesem Aspekt und der ersten zivilen Nutzung, die wir mit diesem Konzert auf diesem Gelände Kramnitz dann machen durften, dachte ich mir, in dem Moment kann man das mal wagen, diese Musik hervorzuziehen.
Jetzt würde man es, glaube ich, nicht machen, ne? Gerade vor dem aktuellen
Hintergrund. Auf gar keinen Fall. Also unvorstellbar. Wir haben damals die russische Nationalhymne gespielt. Das würden wir im Moment, glaube ich, bei Weitem nicht machen können. Wir haben auch die DDR-Nationalhymne gespielt, was auch ein sehr eigenartiger, nachdenklicher Moment war. Mhm. Wenn man überlegt, auch wie viel unterschiedliche Lebensgeschichten im Publikum saßen. Mhm. Da kann man von einem Extrem bis ins andere gehen. Mhm. Und diese Musik zu spielen war ein ganz besonderer Moment. Und dieses Konzert, auch bei vielen Konzerten, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe, eines der Konzerte, was am meisten Nachhall und Nachklang gefunden hat. Die Leute haben noch wochenlang über dieses Konzert gesprochen. Und das muss man erstmal schaffen mit einem Konzert. Wiederum auch ein schönes Ergebnis.
Auch sehr kontrovers, glaube ich, ne?
Ja, unbedingt, aber das war auch genauso gedacht. Ja. Ja, wenn man diese Literatur, diese Werke spielt, also wenn man die DDR-Nationalhymne spielt, dann kann das nur kontrovers werden und sollte es ja auch.
Ja. Vielleicht noch mal eine Frage zur Musik in totalitären Systemen. Welche Aufgabe hat die denn? Wird ja auch oft benutzt, ne? Das ist letztendlich ja.
Naja, klar wird sie benutzt. Das ist ein wunderbares Propagandamittel, wenn sie sich dazu benutzen lässt. Mhm. Und das sehen wir durch die unterschiedlichsten totalitären Systeme. Ja, Nazi-Deutschland ist eines der großen Beispiele dafür. Mhm. Wir sehen es aber auch genauso zu Stalins Zeiten etc. etc. Wir finden das immer wieder, ja, Musik, die herangezogen wird im Propagandasinn. Wir sind jetzt auf dem Hügel angekommen.
Mhm. Ich muss gerade nicht sprechen, das war ich.
Hast du es gut? Gut getimt und ja. Gut geplant. Gleich geht es übrigens bergab, dann wird es einfacher.
Dann rede ich wieder.
Wir haben aber auch noch eine andere Funktion der Musik in totalitären Systemen. Nämlich in dem Moment, wenn das totalitäre System zerbricht. Und eines meiner Lieblingsbeispiele, weil es ist so ein wunderbar nahegehendes Beispiel und wir wissen so wenig über die portugiesische Geschichte, ist das Ende der Salazar-Diktatur in Portugal. Dies wurde nämlich eingeleitet mit einem portugiesischsprachigen Lied, das in der gesamten Stadt Lissabon erklang, über Lautsprecher und den Aufbruch zur Revolution eingeleitet hat. Mhm. Und auch da spielte Musik eine Rolle.
Mhm. Das ist beeindruckend. Ich frage mich, wenn das gedacht ist als Propaganda-Instrument, muss es natürlich bei den Menschen auch ankommen und auch irgendwie die Menschen müssen sich damit berühren lassen wollen. Ne? Sie könnte ja auch verpuffen, wenn die Leute sagen, ist eigentlich meine Musik, ist passt nicht zu mir.
Das ist die Frage, über welche Medien wir das Volk dann erreichen. Schauen wir zurück in die 30er und 40er Jahre und gucken uns nun, sagen wir nur das Stichwort Propagandafilm. Mhm. Und schauen wir, welche Ohrwürmer, die dann später sogar noch als Schlager in den 50er, 60er Jahren blieben, die ich sogar noch aus meiner Kindheit komischerweise kenne, davon geht die Welt nicht unter. Mhm. Zara Leandra, das ist ein Titel aus einem Propagandafilm. Mhm. Punkt.
Hm. Lass mal so stehen, bevor wir jetzt zur nächsten Musik kommen und wir jetzt hier berg runterlaufen. Noch eine gute Frage, glaube ich, die ich dir stellen kann, weil du einer bist. Was macht einen guten Dirigenten aus?
Na, das ist ja vielleicht die schwierigste Frage des heutigen Vormittags.
Warte mal, was noch kommt.
Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten.
Also vielleicht mal ganz kurz aus meiner Erfahrung heraus, wenn man im Konzert sitzt, dann hat man oft das Gefühl oder man fragt sich oft, wozu gibt's den eigentlich? Die haben doch alle ihre Noten. Na, die gucken doch eigentlich auf ihre Noten, können doch eigentlich das spielen, was da steht. Wozu brauchst du den Dirigenten?
Die Frage, die kommt tatsächlich recht häufig. Die lässt sich gut beantworten, wenn du eine Gruppe von Personen, kannst du ja mal später mal im Büro bei dir probieren. Mhm. Sagst, passt mal auf, klatscht doch mal alle gleichzeitig in die Hand.
Mhm. Ja.
Und es wird nicht funktionieren. Du brauchst irgendjemanden, der sagt, den Zeichen gibt, wann das gemeinsame Klatschen stattfindet. Mhm. Und auch wenn sie ihre Noten davor haben. Also ab einer bestimmten Gruppengröße ist es ganz sinnvoll, so eine steuernde Funktion in Anführungszeichen vor diese Gruppe zu stellen. Mhm. Aber dabei bleibt es nicht. Das ist ja nur der Anfang. Mhm. Also das Anfang und das Ende zu zeigen, ist die leichteste Übung. Sich um die Musik zu kümmern und eine gemeinsame Idee für eine Komposition, für ein Werk zu erzeugen, sodass 40, 50, 60, 80 Musiker im gleichen Moment dieser gleichen Idee folgen, ist schon ein höherer Anspruch. Und das reicht immer noch nicht. Was zeichnet einen guten Dirigenten aus, hast du gefragt? Ich finde, dass der Faktor Empathie ein ganz wichtiger ist. Und auch eine gewisse Psychologie und ein Menschenkenntnis eine Rolle spielt, weil du musst auch da vorne immer wieder empfinden, wie es deinen Musikern im Moment geht. Und wir beobachten hier und da Dirigenten, die vielleicht nicht ganz so empathisch herangehen. Und darunter leidet der Probenprozess.
Also im Prinzip wie im täglichen Leben. Auch wenn man eine Führungsposition hat, sollte man immer gucken, wie geht's meinen Mitarbeitern.
Es ist eine Führungsposition und da finden wir tatsächlich, es gibt ja auch Management-Seminare, bei denen Dirigenten und Orchester herangezogen werden als Beispiel, als vielleicht sogar Best Practice, ja, wie man es machen sollte. Mhm. Weil genau dieses Augenmerk auf die einzelnen Mitarbeiter, in unserem Fall auf die Musiker, das Mitfühlen eine ganz große Rolle spielt.
Also könnte man vielleicht abschließend jetzt in dieser Runde sagen, auch zu dieser Frage oder zu diesem sehr komplexen, großen Thema, die Musiker haben das Was vor sich liegen, also was sie zu spielen haben, aber das Wie gibst du vor. Ja? Du sagst also, wie wird das jetzt gespielt?
Ja, und auch hier kann man noch differenzieren, denn das muss nicht eine 100% Alleinentscheidung des Dirigenten sein. Das ist auch ein gemeinsamer Prozess. Du kannst auch im gemeinsamen Prozess eine Interpretation entstehen lassen. abhängig von der Gruppengröße etc., liegt das schon sehr, sehr stark in der Hand des Dirigenten. Es ist jetzt kein hochgradig demokratischer Prozess, wo du abstimmen kannst und dann eine Mehrheitsentscheidung herbeiführst. Ja. Das ist eher schwierig im Orchester. Mhm. Aber natürlich hörst du auch und du hörst auch einen musikalischen Vorschlag deiner Solo-Oboistin, wie sie die Passage spielt. Und das ist vielleicht nicht das, was du dir vorher vorgestellt hast, aber in dem Moment des Hörens denkst du, ja, das ist ja wunderbar, wie sie das interpretiert, das lasse ich so. Das passt genauso gut und es muss nicht gerade meine Phrasierung oder Artikulation einer Passage sein.
Die nächste Musik hat auch nicht deine Phrasierung, weil du hast sie jetzt ausgesucht oder du suchst sie jetzt aus und du guckst gerade parallel nochmal hier nach. Was werden wir jetzt hören? Du suchst was, ne?
Ja, ich gucke nur mal, wie der Titel heißt. Das ist so ein, wenn sie gleich alle Zuhörer denken, um Gottes Willen, was er so hört. Aber ich finde Philipp Poisel recht interessant als, als Sänger, als Musiker und vor allem als Textschreiber. Wir hören ja zunehmend mehr und mehr auch deutschsprachige Titel, was ich wunderbar finde. Und die Mischung im Radio und ja auch bei euch im Radio.
Was guckst du?
Ausmacht da hinten. Ich dachte, was ist das für ein Tier? Aber es ist nur ein Hund. Also insofern müssen wir uns keine Sorgen machen.
Das ist klar kein Fuchs, Wildschwein.
Und Poisel hat ein unwahrscheinliches Händchen dafür, erstklassige deutschsprachigen Text zu schreiben.
Ja.
Was riecht mich das manchmal auf, wenn die Reime nicht funktionieren?
Ja,
da reimen sich Worte aufeinander am Zeilenende, die also überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und ich finde Poisel einfach ganz interessant. Ist zwar natürlich viel schnulzig und ein bisschen und sehr viel Liebe und. Aber jetzt hören wir doch mal einfach einen seiner neuesten Titel. Immer wenn einer geht.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Willkommen zurück bei der Sendung Smürek trifft. Heute habe ich zu Gast den Dirigenten und Musikwissenschaftler Knut Andreas. Und wir sind heute nicht im Café, sondern mitten im Wald. Unser Ziel war der kleine Ravensberg und dieses Ziel haben wir jetzt erreicht. Knut, wie ist mit der Kondition?
Jetzt besser.
Eine kleine Pause gemacht, ne?
Für den Flachland Tiroler ist so ein kleiner Hügel schon eine ganz schöne Anstrengung. Aber man merkt es doch. Die Sonne scheint ja, wir haben heute super Wetter. Der Himmel ist blau, es ist recht warm. Der Pullover ist schon fast zu viel, aber die Atmung funktioniert wieder.
Fantastisch. Hast du gewusst, dass der kleine Ravensberg höher ist als der große Ravensberg?
Ja, das wusste ich. Hat man in der Schule gelernt.
Ich nicht. Ich habe noch Zahlen. 114 Meter ist der kleine und 108 nur der große.
Ein großer Unterschied für uns hier in Potsdam.
Ja, absolut. Das macht eine Menge aus. Der Umstand, dass man auf einem Berg ist, heißt ja noch lange nicht, dass man auch weit schauen kann. Aber in diesem Fall gibt es einige Löcher am Baumbewuchs und man kann schön schauen. Ich sage jetzt einfach mal eine Richtung und du sagst mir, was dir spontan dazu einfällt. Hier haben wir die Richtung, da steht Richtung Ferch, ne? Richtung Wied-Kiekenberg.
Ferch, da fahre ich mit dem Fahrrad ganz gern durch. Die sogenannte Seerunde fährt man nämlich mit dem Rennrad und kommt hin oder zurück, je nachdem, wie rum man fährt, in Ferch vorbei. Gibt es übrigens einen schönen Bonsai-Garten, in den ich schon immer gehen wollte. Und rat mal, wie oft ich schon da war.
Noch nie.
Genau, noch nie. und das ein oder andere köstliche Restaurant auf dem Weg, das nimmt man dann schon eher mal mit.
Jetzt gucken wir in die Richtung, da steht Flughafen BER, ist ja ausgeschildert, 29,5 Kilometer. Wenn du in die Richtung schaust, kann man auch schön weit schauen, da hinten ein paar Windräder, was geht dir da durch den Kopf?
Also man muss erstmal den Hörerinnen und Hörern sagen, es ist kein Witz, hier steht wirklich ein Schild, ganz frisch, das sieht sehr neu und toll aus, BER, vielleicht ist es auch schon 10 Jahre alt, man weiß es nicht. 29,5 Kilometer. Gut zu wissen, denn wenn man gerade mit dem Koffer hier oben unterwegs ist und auf dem Weg zum Flughafen, dann ist man ja dankbar, wenn man die Richtung bekommt. Und 30 Kilometer ist jetzt gar nicht mal so weit. BER, ja, viel gescholten. Ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit schon das eine oder andere Mal geflogen. Finde es jetzt gar nicht so schlecht. Man muss ja auch mal ein positives Wort los. Warteschlangen, ja, die sind problematisch. Aber ansonsten innen eigentlich ganz hübsch. Die Wege halten sich in Grenzen. Und die Zuganbindung ist schon schön. Wir steigen Potsdam ein. Jetzt sind wir schon fast bei Edmund Stoiber. Wir steigen in Potsdam ein und fahren, wenn wir über Samund fahren, dann direkt bis in den Flughafen hinein. Punkt.
Wir schauen Richtung Vöben, in diese Richtung, Wachtelberg, 14,2 Kilometer. Wenn du Richtung Vöben guckst, was geht dir da durch den Kopf?
Denke ich auch ein bisschen an Werbung. Bei Wachtelberg denke ich natürlich sofort an den Wein, den es von dort gibt, den ich gerne kaufe. Selber ehrlich gesagt nicht trinke, weil ich keinen Wein trinke, aber für meine Gäste ganz gerne kaufe. Und der ist sehr beliebt bei allen Gästen, die hier bei mir Wein trinken. Da gibt es nämlich den Werderaner Wachtelberg. Und ansonsten kann man auch da sehr schön Fahrrad fahren und in den Havelradweg einsteigen und gen Brandenburg unterwegs sein. Und bei so Tagen wie heute ist die Verlockung groß, heute Nachmittag noch das Rad rauszuholen.
Ja, dann wollen wir uns mal beeilen mit der Sendung, damit du die Gelegenheit noch hast. Wir sind wieder angekommen, wir haben uns einmal rundherum gedreht und jetzt gucken wir wieder Richtung Ferch. Und wenn man da jetzt noch 10.000 Kilometer weiter gucken würde, wenn die Augen das könnten, dann würde man Brasilien sehen. Und Brasilien ist ja ein Ort, der ein bisschen dein zweites Zuhause ist, wenn das richtig ist. Erzähl uns warum.
Das ist in der Tat so, kann man schon so sagen. In den letzten Jahren war ich schon recht viel da. Kleine Unterbrechung natürlich durch Corona. Und jetzt seit Januar noch mehr durch meine neue Funktion als Chefdirigent eines Orchesters in Brasilien. Insofern ist es ein gewisser Spagat, der tatsächlich etwas mehr als 10.000 Kilometer groß ist zwischen Potsdam und Brasilien. Aber auch eine tolle Herausforderung. Ein hoher Anspruch an einen schlau geplanten Kalender und ein gut durchdachtes Jahr, alles unter den Hut zu kriegen. Mhm. Aber auch eine große Freude und Ehre, dort bei einem Orchester die Federführung im Moment in der Hand zu haben.
Wann warst du das erste Mal in Brasilien?
2006, Weihnachten.
Was hat dich fasziniert und warum wolltest du wieder hin?
Ich bin ja ein Fan der warmen Temperaturen.
Gut, die gibt es ja auch in Spanien.
Ja, aber nicht ganz so warm. Und vor allem nicht das ganze Jahr durch. Das ist eben das Schöne. Wir haben kein wirklich, im Süden von Brasilien finden wir tatsächlich auch so ein bisschen Wintergefühle. Aber alles ab Sao Paulo aufwärts wird einfach nicht kälter als 10 Grad in den kältesten Tagen. Und tagsüber immer mindestens 20 und aufwärts. Ich mag das schon sehr und fühle mich in warmen Temperaturen sehr, sehr wohl. Die erste Reise ging nach Manaus. Amazonas, Regenwald. Opernhaus im Regenwald. Das ist ein unglaubliches Erlebnis, dort anzukommen. Die Flugzeugtür ging auf. Ich dachte, meine Güte, die Maschine ist aber ganz schön warm gelaufen. Aber dummerweise waren es auch noch dann irgendwie 50 Meter vom Flugzeug entfernt immer noch so warm. Es war nicht die Maschine, es war einfach die ganze Umgebung, die einen so erdrückt hat mit immenser Luftfeuchtigkeit, was am Anfang in den ersten Stunden ein Schlag ist und dann mir sehr gefallen hat. Also man schwitzt natürlich oder transpiriert ja schon sehr. Es ist ein unglaublicher Ort und wenn man dann ins Zentrum läuft, dann steht dieses fantastische Opernhaus dort.
Das ist ja Teil des Films auch noch mit Klaus Kinski?
Ja, der berühmte Kinski-Film, ja. Wo er so lange auf dem Kirchturm trampelt hier und wütend Rumpelstießchen spielt, bis er sein Opernhaus kriegt. Ne?
Genau. Ja. Jetzt haben wir natürlich über das Opernhaus gesprochen, auch über das Wetter, aber ich will noch mal versuchen herauszufinden, was dich an Brasilien noch irgendwie fasziniert. Was ist das, warum du sagst, das ist das Land, wo ich mich auch wirklich wohlfühle?
Das sind die Menschen, es ist ein anderer Menschenschlag, der mir sehr wohl, kann man das so sagen, mir sehr gut tut, weiß nicht, ob man das so formulieren kann. Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, eine sehr, sehr dankbare Arbeit, die ich dort mit den Musikern machen darf. Ein wunderbares Zusammentreffen und klar, wenn so zwei Kulturen aufeinandertreffen, hat das oftmals eine ganz positive Auswirkung. Also die musikalische Arbeit dort ist sehr früchtetragend, sehr effektiv und von großer Dankbarkeit gezeichnet.
Ja. Würdest du sagen, die Menschen zeigen Dankbarkeit schneller als der Brandenburger oder die Brandenburgerin?
Vielleicht anders.
Wie?
Der Brandenburger ist ja vielleicht ein bisschen verschlossener, der Brasilianer ist ja sehr, sehr offen und auch manchmal recht impulsiv und hält mit seinen Gefühlen nicht hinterm Berg.
Ist es das, was du gut findest?
Ja, das ist schon ganz angenehm. Das ist auch beim Publikumsverhalten ganz interessant. In Brasilien steht das Publikum grundsätzlich am Konzertende auf und applaudiert Standing Ovations. Das kann so schlecht gewesen sein, wie man sich es nur vorstellt, aber es passiert trotzdem.
Okay, nun haben wir ja viele Krisen, die viel näher sind oder die uns hier sehr nah sind. Corona, dann den Krieg in der Ukraine. Aber das heißt nicht, dass es in anderen Teilen der Welt auch nicht zusätzliche Herausforderungen gibt. Und wenn ich an Brasilien denke, ja, denke ich an Abholzung der Regenwälder und an den amtierenden Präsidenten. Was sagst du zum Phänomen Bolsonaro?
Naja, ich guck mal in den September und da haben wir Wahlen in Brasilien. Und dann haben wir eine schwierige Wahl, denn die Wahl wird wahrscheinlich zwischen Bolsonaro, dem amtierenden Präsidenten und dem ehemaligen Präsidenten Lula, der ja schon kurzzeitig mal im Gefängnis saß und gegen den sich Korruptionsprozesse laufen, stattfinden. So, wie würden wir uns da entscheiden?
Ich und Schwefel.
Ja, genau. Ganz schwierige Wahl. Und auch schwierig für das Land. Und schade, dass es keinen dritten Kandidaten im Moment noch nicht in Sicht, der so viele Stimmen aufeinander vereinen könnte und sozusagen als Alternative zu diesen beiden Extremen auftaucht. Aber wir beobachten das ja nicht nur in Brasilien im Moment, auch in den letzten Jahren. Wir sehen es in so vielen Ländern, dass der Mensch zu starken Extremen neigt und gar die Mitte, die Ausgeglichenheit gar nicht gewünscht, dass keine Rolle spielt. Und das sehen wir in der Politik in Brasilien eben auch.
Ja. Du bist ja auch wirklich schon tief eingetaucht, hast mal ein Stipendium für ein soziokulturelles Orchesterprojekt mit Kindern und Jugendlichen aus sozial gefährdetem Umfeld bekommen, so einem Stadtteil der Metropole Sao Paulo. Wie waren da deine Erfahrungen?
Das ging mir sehr nah, im ganz positiven Sinne. Das ist ein Orchesterprojekt, das in einer, wir nennen das Favela, der Begriff wird nicht mehr so viel benutzt in Brasilien, man spricht eher von der Comunidade, stattgefunden hat. Also ein riesiger Stadtteil von Sao Paulo. Millionen von Menschen leben dort, aber in sehr prekären Verhältnissen. Und dieses Orchesterprojekt dort richtet sich an Jugendliche, um eine Alternative, eine Lebensalternative auch aufzuzeigen. Und sie, ja, es kann auch der Sport sein, aber in dem Fall eben mit der Musik.
Wie sieht das ganz praktisch aus?
Orchesterproben, Instrument lernen, Orchesterproben, Musik machen. Und ich habe Talente gesehen und gehört auf der Geige, wo ich die Ohren angelegt habe. Das ist ja unglaublich, was hier für Qualität gebracht wird. Und die Dankbarkeit und Freude, mit der diese Jugendlichen musiziert haben, die habe ich in meinem Leben so in der Intensität noch nirgendwo erlebt.
Wie sicher fühlst du dich in Brasilien?
Sehr sicher. Das ist mutig gesagt, aber es ist in der Tat so, toi, toi, toi. Ich habe in all den Jahren noch nie einen problematischen Moment erlebt. Und natürlich, es hängt immer davon ab, wo man unterwegs ist und auch wie man unterwegs ist. Wenn ich mit 3 Kameras um den Hals über die Copacabana am Abend laufe, ist die Chance ziemlich groß, dass ich ohne die Kameras nach Hause ins Hotel gehe. Das muss man vorher ein bisschen überlegen, was und wie man sich verhält und wo man unterwegs ist. Aber ich fühle mich sehr, sehr gut dort und ausgesprochen sicher. Und auch in der Zeit dieses soziokulturellen Projekts in der Favela habe ich keinen Moment gehabt, in dem man irgendwie Angst oder Sorge haben musste. Im Gegenteil.
Ja, es ist wahrscheinlich, wie du sagst, so wie man mit welchem Gefühl man da reingeht, so nimmt man es dann auch wahr, glaube ich. Ne? Also ich war ja selber mal in Rio de Janeiro und hatte wirklich viele Bedenken im Vorfeld gelesen und gesehen, sehr viele Warnungen des Auswärtigen Amtes. Man kann Videos gucken, wie die Stadtautobahnen, wie Autos dort überfallen werden. Und mit so einem unsicheren Gefühl bin ich dann auch dahin gefahren und habe dann auch gemeint, ich sehe so ein bisschen Bestätigung, irgendwie so überall Polizei und so weiter. Aber es ist wahrscheinlich genau das, wie du sagst, wenn du ein bisschen anders da reingehst.
Das stimmt. Und du siehst es in der Tat. Aber in Rio ist es auch die große Frage, wo, in welchem Stadtteil man unterwegs ist. Je weiter man in den Norden der Stadt kommt, desto problematischer wird es. Wenn ich in den etwas touristischeren Bereichen unterwegs bin, muss ich auch aufpassen. Rio ist vielleicht auch eines der extremeren Beispiele. Sao Paulo ist viel entspannter. Es hängt von den Städten ab. Fortaleza im Nordosten ist wiederum sehr problematisch. Die kleineren Städte, die man jetzt so als Tourist nicht sofort bereist, wenn man dann eben ins Landesinnere fahren muss, das ist ein unglaublicher Schatz. Kleine Orte heißt also übrigens dann in Brasilien so ab 400, 500.000 Einwohner aufwärts. Das ist ein kleinerer Ort.
Das ist dann Potsdam, ja? Also wie nennt man das?
Das ist dörflich in Brasilien, ja. Und da ist die Sicherheitslage eine ganz andere, weil wir dann auf dem Land sind, auf dem Land in Anführungszeichen Brasilien, also für unser Verständnis auf dem Land. Und dann ganz sichere Straßen haben und auch abends unterwegs sein können, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen.
Ja, wir machen eine kleine Pause. Du hast Musik für unsere Hörer?
Na, wenn wir schon bei Brasilien sind gerade, dann wollen wir vielleicht einen brasilianischen Titel hören. Ja. Übrigens von einer Sängerin, die mal in Potsdam war, bei Klassik am Weberplatz gesungen hat, schon eine Weile her. Wann war es? 2010 oder 11? Weiß nicht genau. Brasilianische Nacht haben wir es damals genannt. Eliana Prinches heißt sie. Sie wohnt übrigens in Rio, in der Copacabana. Und hören wir doch einen Titel von ihr, der heißt Olhos de Estrela de Cinema, also die leuchtenden, glitzernden, sternefunkelnden Augen des Kinos.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Willkommen zurück in der Sendung Smürek trifft. Heute geht's um Musik und dazu habe ich einen potenten Gast, Musikwissenschaftler und Honorarprofessor Knut Andreas. Und wir beide sind durch den Wald gelaufen, jetzt hier oben auf dem kleinen Ravensberg angekommen. Einfach, weil wir den Wald mögen, die Aussicht mögen und weil sich beim Laufen auch wirklich gut reden lässt. Überzeugen Sie sich selbst. Willkommen zur letzten Runde, Knut Andreas.
Schön, dass ich heute bei dir sein darf.
Und das sagst du, glaube ich, nicht, weil man das sagen muss, weil es gut klingt, sondern du hast jetzt ein paar Mal gesagt, wirklich schön hier, ne? Weil wir fühlen uns wohl.
Pudelwohl. Wir haben super Wetter, uns strahlt die Sonne ins Gesicht. Mhm. Wir hören die Vögel zwitschern und haben hier einen herrlichen Ausblick in verschiedenste Himmelsrichtungen.
Lass uns noch ein bisschen über dein Engagement in Brasilien sprechen. Du arbeitest für das traditionsreiche brasilianische Sinfonieorchester und jetzt kommt's, ich kann es wahrscheinlich nicht gut aussprechen, Piracicaba?
Ja, fast 90%. Ja. Piracicaba.
Piracicaba, okay. Erzähl uns mal ein wenig über das Orchester.
So ein Orchester, das, ich muss gerade überlegen, 1902 gegründet ist. Eines der traditionsreichen Orchester in Brasilien. Und das ist für Brasilien ja schon wieder ein ganz langer Zeitraum, wenn wir überlegen, dass das Land ja noch verhältnismäßig jung ist. Und nicht auf so eine jahrhundertlange Musiktradition und Musikgeschichte zurückblickt, wie wir das hier in Westeuropa tun würden, ist ein über 100-jähriges Orchester schon eine Besonderheit. Tolles Orchester in Piracicaba. Umfasst so um die 60 Musiker.
Das ist auch der Ort, ja? So heißt der Ort.
Der Ort heißt Piracicaba. Ja, was heißt das überhaupt? Kann man ja mal übersetzen. Ja. Das ist ein Begriff, der aus der Sprache der Ureinwohner stammt. Und das ist Tupi-Guarani. So heißt die Sprache. Und Piracicaba heißt, sind die Fische. Der Fisch, die Fische. Das heißt, es ist der Ort oder die Stelle, an denen die Fische anhalten. Warum ist das der Fall? Fließt ein riesengroßer Fluss durch diese Stadt. Und der hat so, wie nennt man denn das? Frank, hilf mir mal. Wenn nicht so Stufen, würde man jetzt sagen, ne? Hier so. So Absätze.
Ach so, in dem Wasser.
Wie so kleine Wasserfälle. Ja, wie genau. So Terrassen. Ja. Und da müssen die Fische hochspringen, wenn die zum Leichenfluss aufwärts wollen. Mhm. Und die springen tatsächlich. Und das ist nicht irgendwie so ein paar Zentimeter. Das sind richtig große Absätze. Und es ist ein wunderschöner Moment zu beobachten, wie diese Fische dann gegen den Strom bergauf springen. Und da müssen die eben dazu stoppen. Und deswegen heißt die Stadt so.
Wo liegt der? Oder mitten im Landesinneren? Oder?
Ein bisschen Landesinnere. Wenn man von Sao Paulo ins Landesinnere fährt, fährt man ungefähr 2 Stunden mit dem Auto landeinwärts. Eine der größeren Städte, die da in der Nähe ist, ist Campinas.
Wie bist du auf das Orchester aufmerksam geworden oder ist das Orchester auf dich aufmerksam geworden?
Letzteres. Das sind manchmal auch Zufälle, die zueinander führen. Ich hatte mal einen Solisten in einer anderen Stadt in Brasilien, Cellisten zu Gast, der dort Haydn-Cello-Konzert spielte. Und der ist wiederum auch Solo-Cellist dieses Orchesters in Piracicaba. Und wir haben uns in der anderen Stadt kennengelernt, bei einem anderen Orchester. Und sagte, Mensch, es wäre toll, wenn du mal dirigieren kämst in Piracicaba. Und das habe ich das erste Mal 2019 gemacht und dann gleich nochmal 2019. Dann kam die Unterbrechung und dann kam ein Konzert im vergangenen Jahr im Oktober und die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, neuer Chefdirigent des Orchesters zu werden.
Und wie lange hast du überlegt?
Weniger als eine Minute.
Wie können wir uns die Zusammenarbeit vorstellen? Wie oft würdest du gern da sein? Wie oft bist du da und gibt es da einen Unterschied?
Ja, am liebsten, optimal ist es natürlich, wenn man Chefdirigent ist, wenn man immer vor Ort ist. Aber das kriege ich im Moment natürlich nicht realisiert, weil ich hier nicht alles stehen und liegen lassen möchte.
Das ist, glaube ich, auch durchaus üblich. Ich glaube auch, der Chefdirigent vom Gewandhausorchester ist, glaube ich, auch irgendwo in Amerika noch.
Ja, die großen Dirigenten dieser Welt sind ohnehin ja mal bei 1, 2, 3 Orchestern gleichzeitig unterwegs. Mhm. Das hat Vor- und Nachteile. So ein Dirigent, und ein Orchester muss man sich vorstellen wie eine Liebesbeziehung, die bis in die Ehe führen kann. Und wir wissen ja auch, wie Ehe funktioniert und Liebesbeziehung. Das ist immer am Anfang alles ganz fantastisch. Und dann kommt irgendwann die Realität des Alltags. Und dann ist es die große Kunst, diese Beziehung lange aufrechtzuerhalten. Mit sehr viel positiven Energien, aber auch mit Problemen, die man lösen muss. Und. Und das ist die schwierige Arbeit. Also der Gastdirigent, der nur einmal auftaucht oder einmal im Jahr, ist wie der Geliebte oder wie die Geliebte.
Die Affäre.
Mehr sage ich lieber dazu nicht. Funktioniert immer ganz fantastisch und man sieht auch gar keine Probleme. Man guckt durch diese Brille, diese rote, rosarote Brille und gut ist. Als Chefdirigent ist das ein bisschen anders. Dann ist man eben im Haus oder sagt auf Portugiesisch, der gehört zum Haus, der ist vom Haus und ist dann was anderes. Mhm. Du hast gefragt, wie oft ich gern da wäre oder wie oft ich da bin. In diesem Jahr sind es 7 Konzerte, die ich dort dirigiere. Das heißt 6 oder 7 Reisen über die Monate verteilt. Ja, ja. Da muss man auch gerne reisen. Das mache ich schon gerne. Ich sitze auch ganz gerne mal im Flugzeug, das sage ich ganz ehrlich. Mhm. Und genieße auch die Zeit des Reisens, weil sie auch ein Moment der Ruhe ist und ein Moment der Sammlung für der Kreativität, der neuen Ideen. Und dann sind das 7 Konzerte, die ich in diesem Jahr dort dirigiere. Und bin dann nicht jeden Monat, aber fast jeden Monat einmal dort.
Und machst du viel auch von Deutschland aus?
Ja, eigentlich täglich. Ja. Und da kommen uns natürlich alle möglichen modernsten Medien sehr zu Hilfe. Also das WhatsApp gibt keine Ruhe. Die E-Mail ist schon kaum noch benutzt. Es geht im Moment die Kommunikation ganz stark über WhatsApp. Und selbstverständlich muss ich immer präsent sein, zumindest auf diesem medialen Weg, um Fragen zu beantworten. Das Orchester ist ja täglich am Arbeiten und da brauchst du den Chefdirigenten, auch wenn er nicht physisch vor Ort ist, ist er zumindest für den sozialen Medien da.
Mal so rein theoretisch, wir sprechen ja gerade über die modernen Medien, wäre es denkbar, dass man per Videokonferenz aus Deutschland heraus ein Orchester dirigiert, was in Brasilien sitzt?
Nein.
Und auch, also man hat ja jetzt viel Hoffnung, ne, in diese moderne Technik, aber das geht nicht.
Nein, also da gibt es wirklich Grenzen und ich freue mich ehrlich gesagt, dass es diese Grenzen auch gibt, denn bei aller Begeisterung für Videokonferenzen und die uns in vielen Dingen ja immens helfen und einfach auch Zeit sparen und auch Energie und Kosten sparen und. Aber es gibt auch Grenzen und es gibt auch Dinge, die möchte ich nicht missen in ihrer analogen ursprünglichen Form. Und die Orchester wie auch die Chorprobe ist etwas, was ich online einfach nicht realisieren kann. Ich kann nicht 60 bis 80 Musiker in einer Zoom-Konferenz zum gleichzeitigen Musizieren bringen, weil bei dem einen wackelt das Bild, der nächste hat gerade ein Tonproblem, der dritte hat vergessen, sein Audio überhaupt anzuschalten, beim nächsten bricht die Leitung zusammen und. Und selbst wenn das alles funktionieren würde, kriege ich trotzdem keine Synchronität her.
Du sagst, ihr macht viel über WhatsApp und über das Schreiben auch. Ich gehe mal davon aus, du sprichst sehr gut Portugiesisch.
Ja, zum Glück fließend inzwischen.
Hervorragend. Wir werden nachher gleich noch eine Abmoderation von dir erleben, Portugiesisch, wenn, dann schon richtig. Du hast vorhin von den Emotionen gesprochen, die du sehen kannst bei dem Publikum, weil die aufstehen, weil die einfach nochmal anders reflektieren und anders reagieren. Wir wollen mal mit diesem Publikum eine Überleitung machen, wieder zurück nach Deutschland. Wenn man dich mal unkompliziert live erleben will, dann geht das bei einem deiner Leidenschaftsprojekte, glaube ich, ne? Klassik am Weberplatz.
Ja, ein Projekt, das durch einen schönen Zufall zu dem geworden ist, was es jetzt ist.
Also mitten in Babelsberg, ne? Open-Air-Konzert.
Auf dem Weberplatz mit der Friedrichskirche illuminiert im Hintergrund jedes Jahr im Sommer, in einem der Sommermonate, in diesem Jahr im Juli. Und auch immer mit der Unterstützung von Radio Potsdam übrigens. Vielen Dank, Frank. Ja. Sind wir dort auf dem Platz ursprünglich mal überlegt, weil wir gedacht haben, Mensch, das Orchester wächst, wird immer größer, vielleicht brauchen wir mal ein bisschen mehr Platz als in der Kirche, machen wir doch mal ein Open-Air-Konzert draußen. Und das erste hieß Tango Sinfonico und da waren schon, weiß ich nicht, über 1000 Leute auf einem Schlag da. Wir hatten so mit 300 Plätzen gerechnet und gemerkt, es funktioniert ganz gut, es wird angenommen und es macht Spaß, den Musikern wie dem Publikum. Und seitdem, es ist über 10 Jahre her, machen wir jährlich dieses Klassik am Weberplatz-Projekt, was im letzten Jahr erstmals an 3 Tagen stattgefunden hat und dieses Jahr wieder an 3 Tagen.
Hast du Datum schon?
Habe ich. Erstes Juli-Wochenende, 1., 2., 3. Juli. Wir starten mit einem Kammermusikabend, spielen Musiker vom Deutschen Filmorchester, die wir zu Gast haben. Wir haben Samstagabend, das Motto in diesem Jahr heißt Symphonic Rock. Wir spielen symphonische Rockmusik. Mhm. Auch ein spannendes Unterfangen für ein Sinfonieorchester. Freue ich mich sehr drauf. Und am Sonntagnachmittag gibt es ganz klassisch inzwischen, Klassik am Weberplatz für Kinder und Familien natürlich. Und es wird den Karneval der Tiere zu hören geben von Saint-Saëns.
Wie schön, da kann man sich ja schon drauf freuen. Im Juli, wir haben jetzt März und bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Das heißt, du bist vorher noch mal in Brasilien.
Noch, muss ich rechnen, noch zweimal, ja.
Noch zweimal. Und eine Frage habe ich dann doch noch, bevor wir dann Richtung Ende gehen. Wenn du dann dienstlich dort bist, man verbindest das doch sicherlich auch mit irgendwie ein bisschen Privatgenuss. Gibt es irgendwas, was du in jedem Fall dann immer machst, wenn du in Brasilien bist? Weil das muss ich auf jeden Fall machen, wenn ich da bin.
Es gibt bestimmte Dinge, die ich unbedingt essen muss, wenn ich da bin.
Was ist das?
Die es hier nicht gibt. Es gibt einen, das heißt Açaí. Das wie soll man das beschreiben? Es ist so ein bisschen eisartig, aber es ist kein Eis. Es wird aus einer Pflanze oder aus einer Mischung aus 2 Pflanzen, Guaraná und Açaí, hergestellt. Es ist eiskalt, es ist ein bisschen gerührt. Es ist wie so ein cremiges Eis, hat einen ganz eigenen Geschmack. Fantastisch, ist sehr energiereich, kalorienreich ohne Ende. Das muss sein, wenn ich da bin. Kann man nicht mitbringen, kann man hier nicht so recht kaufen. In Berlin, hier und da habe ich es mal gesehen, kommt der Sache ein bisschen näher. Was mache ich dort gerne? Hängt ein bisschen von der Zeit ab. Manche Reisen sind tatsächlich ankommen, proben, Konzert, zurückfliegen. Da ist überhaupt keine Zeit, irgendwas anderes zu machen. Wenn ein bisschen Luft ist, fahre ich schon sehr gerne ans Meer und nutze mal einen kurzen Tag oder steige in Rio um und genieße einfach mal einen Abend zum Durchatmen mit Blick aufs Meer und bevor die Arbeit beginnt.
Ach, wunderbar. Also ich glaube, so können wir enden. Ne? Also ich meine, wir sind an einem schönen Ort. Du hast jetzt nochmal einen wunderschönen Ort beschrieben. Das können wir eigentlich in unserem Kopf so ein bisschen noch wirken lassen. Ne? Also ich denke, wir hatten eine schöne Sendung. Die ist nämlich jetzt am Ende. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jetzt habe ich natürlich das Niveau ein bisschen gesenkt mit dem Zitat von Stefan Remmler. Aber wir haben ja immerhin mit Anton Tschechow angefangen.
Naja, und um das dann, damit wir... Wobei, Stefan Remmler, ja, das ist ja schon toll. Ja. Das ist auch inzwischen ja Musikgeschichte, muss man mal überlegen. Es ist, wie viele Jahre das schon wieder her ist. Aber vielleicht wollen wir noch einen Musiktitel hören, oder?
Na gerne. Also vorher sage ich nochmal Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu laufen und ein bisschen aus deinem Leben zu erzählen. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Saison. Viel Spaß bei deiner Aufgabe in Brasilien, natürlich auch hier in Deutschland. Und jetzt können wir uns dem Musikwunsch widmen. Ihnen, liebe Hörer, noch einen schönen Sonntag natürlich. Und ich würde sagen, du sagst jetzt den Musikwunsch, sagst den vielleicht auf Portugiesisch an und sagst vielleicht auch nochmal Danke für diese schöne Sendung, wie es dir gefallen hat. Einen schönen Sonntag für die Hörer. Sowas in Portugiesisch wäre ganz schön zum Schluss. Und dann sage ich auch gar nichts mehr und wir lassen das so stehen, okay?
Ich sage schnell auf Deutsch. Vielen Dank, lieber Frank, für die Einladung. War ein wunderbarer Spaziergang. Muito obrigado pelo convite. Eu passei hoje de manhã aqui na floresta de Ravensberg, na cidade de Potsdam. Vamos ouvir agora para acabar o nosso show de hoje com uma música da África do Sul, cantora Miriam Makeba. Ela canta uma música que se chama Pata Pata.
Radio Potsdam. Smurek trifft.